Aber die Linie existiert. Und in mir drinnen ist sie auch sichtbar. Ich kann sie sehen, weil ich sie geklettert habe. Und ein potenzieller Nachsteiger kann sie sich auch aus einem Strich auf einem Foto herauslesen und dann wiederholen. Und das ist natürlich auch eine Kunstwerk. Es ist die Schöpfung des Nichts.
Das ist interessant, hast du das auch mal so gesehen, Bernd? Oder hat für dich auch Malerei dann einen Vergleichswert zur Bergsteigerei, weil es ja auch um Linienziehen geht?
Ja, das sind ja nicht nur Linien, die man zieht, sondern man erfindet ja eigentlich den Berg, der eine Art Realität ist, obwohl er sich verändert. Ich meine, der Berg wird ja immer weniger, aber wird durch die, sagen wir, physikalische Plattenverschiebung wächst er und verfällt wieder. Ich als Maler mache eigentlich was vollkommen anderes. Ich erfinde den Berg ja ganz neu. Ich meine, ich male nicht ein Abbild von dem Berg, das ist früher vielleicht mal gemacht worden, ist eigentlich betrieben worden, dass sowas Reales gemacht wurde, was ja auch gar nicht möglich ist, weil der Berg ja schon wieder zerbricht, sondern ich erfinde den Berg eigentlich ganz neu und dieses während dem Malen, natürlich ist es ein metaphysischer Vorgang, das ist ein Wahnsinnsvorgang. Und warum gerade ein Berg? Das ist vollkommen richtig, ich meine, der Berg ist der heilige Ort und ich meine, da fehlt ja noch die Bergpredigung, was nicht alles, es ist immer der Berg, immer das nach oben steigen und ein Berg als Bildthema ist natürlich schon ein super spannendes Thema, obwohl es nach dem Krieg schwerst verpönt war, weil in jedem Nazi-Haus hier halt hing ein Bergbild, das war entweder der Watzmann oder die Alpspitze und dadurch war das eigentlich verbraucht und eigentlich ein Thema, was No-Go war. Ja.
Obwohl Kriegsverdacht auch heute noch, ja.
Es ist heute noch eigentlich ein No-Go, obwohl Cézanne, wenn man daran denkt, der hat eben eigentlich nur einen Berg gemalt, ist darüber berühmt geworden, dass er immer das gleiche Bild immer wiederholt hat und das bei jeder Tages- und Nachtzeit oder mit welchem Licht auch immer, eben beleuchtet und das eigentlich als Form begriffen hat. Und Malerei ist ja nichts anderes, als dass man mit Farbe etwas herstellt, was vollkommen neu ist. Es ist eine ganz neue Realität. Eigentlich könnte ich die Bilder jetzt schon wieder abmalen, das wäre dann Realismus, wenn ich versuche, meine Bilder selber nochmal abzumalen. Aber das Bergbild als Thema ist natürlich schon ein Riesenthema, was ich einer der ersten Mal, der es überhaupt wiederbelebt hat.
Also du bist schon so eher dann an der Stelle von Gott, der sozusagen die Plattentektonik macht und diese Berge da aufschiebt, du mit deinem Pinsel sozusagen.
Man ist als Maler ist man letztlich ganz kurz in dieser Rolle, indem man etwas ganz Neues schafft, was in der Welt überhaupt noch nicht da war. Danach ist es da und ist eine neue Realität. Also man gibt der Welt was dazu, baut nichts zurück, sondern gibt dem was dazu. Und das ist eigentlich das ist ein spannender Vorgang, den man jetzt auch nicht so hochhängen muss, weil am Schluss muss so ein Bild entweder hässlich sein oder es muss dekorativ sein, es muss schön sein. Es muss aber eins transportieren, Wirklichkeit der Malerei und eine Ernsthaftigkeit mit der Sache, mit der man sich auseinandersetzt, auch mit den Materialien, mit denen man sich auseinandersetzt, dass es nicht so irgendwie verkitscht wird oder verblödelt wird, sondern dass das eigentlich auch etwas ist, was man transportieren will. Man will ja damit was, das ist ja ein Transport. Da kommt das schöne Wort Erhabenheit, ich meine, du hast vorhin das so ein bisschen in das Negative gerutscht, aber es ist natürlich das, der Berg, das ist die Erhabenheit, das ist die Gottesnähe, das ist die Natur in ihrer ultimativen Schöpfung. Ja. Da sind Meerbilder spannend, ja. Eine Woge von einem Meer ist auch ein Berg, da wird es schon wieder ganz was anderes, aber ein Bergbild ist natürlich, das ist schon die Krönung eigentlich der Landschaftsmalerei, würde ich sagen.
Der Welt was Neues geben, das machst du ja mit deinen Bildern. Das heißt, du hast selber das Erlebnis, aber der Betrachter hat es auch. Reinhard Messer, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie auch das Gefühl, der Welt was Neues gegeben zu haben? Also ich kann es von meiner Seite aus sagen, im Drüberreden ganz bestimmt.
Also ich habe der Welt eigentlich wenig Neues gegeben, sondern ich habe starke Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung Mensch-Berg in erster Linie eine Auseinandersetzung ist mit der Menschennatur. Das heißt, wir kommen drauf, wer wir eigentlich sind, indem wir uns diesen Hürden, diesen Gefahren, die natürlich auch da sind, ausliefern. Wir liefern uns aus. Das Ganze ist natürlich absurd, wenn man jetzt an Camus denkt, der ja den Sisyphus als Menschen beschrieben hat, der zwar glücklich ist, aber natürlich erscheint das absurd. Aber es lässt viele Menschen, die darüber lesen, Geschichten dazu hören, erkennen, dass es gleich absurd ist wie das Leben selber. Das alles Leben ist absurd. Und damit wird auch klar, den Sinn des Lebens geben wir selber. Der kommt nicht von außen, der fällt nicht vom Himmel, sondern wir geben dem Dasein Sinn, indem wir uns für irgendwas begeistern, in dem sich Herr Zimmer, so stelle ich mir das vor, völlig mit einem Berg beschäftigt, über Wochen lang, während er ihn malt, während er ihn neu erfindet. Und damit kriegen wir eine schöpferische Kraft, obwohl wir dann, ich nichts hinterlasse, Sie hinterlassen was Großartiges. Aber meine Erfahrungen sind natürlich auch etwas, was ich zum Teil versuche weiterzugeben. Und diese Museumskette, die ich aufgebaut habe zum Thema Berg, zu einem ganz engen Thema Berg, das ist mein Versuch, einer breiten Schichte von Menschen, bergaffinen Menschen, das zu geben, was ich an Erfahrungen gesammelt habe in einer Zeitspanne von gut 60 Jahren, zwischen Felsklettern, Hödenbergsteigen, Grenzgehen in den großen Sand- und Eiswüsten, eben dort, wo die allermeisten nicht hinkommen und auch nicht hingehen sollten, weil sonst wahrscheinlich dieses Abenteuer verboten würde.
Sie haben in dem Film Messner ja toll dargestellt, wie Sie Ihre Kindheit und Jugend in dem engen Vilnöstal zugebracht haben. Der Markus Lanz hat gesagt, dort ist 9 Monate im Winter und in 3 Monaten ist es kalt, glaube ich. Das fand ich ganz interessant. Und Sie haben so nett erzählt, wie Ihr Bruder dann immer auf den Berg gestiegen ist, damit er mal die Sonne sieht. Und haben auch sehr eindrücklich Ihre eigenen Erfahrungen berichtet, was das für Sie dann war, mal auf einen Gipfel zu kommen und zu sehen, neben dem Gipfel ist ein anderer Gipfel, neben dem ein anderer Gipfel ist, neben dem ein anderer Gipfel ist. Also dieses Kommen aus dem dunklen, tiefen Tal und dann kommen Sie da hoch und da haben Sie das wundervolle Wort gefunden, horizontsüchtig sind Sie. Und das finde ich so toll, weil es eigentlich Leidenschaft, Neugierde, lernen wollen, auch ausdrückt.
Ja, wir hatten wirklich als Kinder nur die Möglichkeit, in diesem dumpfen, ja auch moralisch sehr engen Tal von unserem Haus, wir waren ganz unten am Bach, konnte man einen kleinen Himmelausschnitt sehen und im Winter kam wirklich keine Sonne zu unserem Haus, monatelang. Und ich kann mich erinnern, dass ich schon als kleiner Knirps da saß und mir immer gewünscht habe zu wissen, wo die Wolken herkommen. Nicht? Die kamen von einer Talseite, tauchten sie auf und ein paar Minuten später waren sie auf der anderen Seite wieder verschwunden. Und das erste Mal das Hinaufsteigen auf den höchsten Punkt dieses Tales, den Talabschluss, und dann eine viel weitere Welt zu sehen, hat mir klargemacht, die Welt ist nicht nur das Vilnöstal, wo ich groß geworden bin, wo ein paar hundert Bauern lebten und ein paar Handwerker, sondern die Welt ist viel größer. Aber da waren immer wieder Berge und es war am Ende auch eine Bergkette, die alles abschloss. Ich sah nicht bis zum Mittelmeer. Ich sah nur bis zum letzten Bergkamm. Und seit damals bin ich ein horizontsüchtiger Mensch. Das heißt, mich interessiert natürlich nicht nur, was hinterm Horizont liegt, sondern auch, was hinter der Erkenntnis liegt, die ich bisher habe. Daher auch dann mein Interesse später für die Kunst. Und ich kann Buchhand so gut nachempfinden, der weltweit einfach immer versucht hat, bei den Menschen herauszufinden, wie die die Welt sehen. Nicht? Und deswegen sind diese sonderbaren Sammlungen zusammengekommen. Das sind ja zum Teil sonderbare Sammlungen. Aber das war seine Figur.
Unsere Stärke.
War ein ungemein neugieriger Mensch. Und ihn interessierte auch, wie ticken diese Menschen in Asien oder in Afrika, wo er überall war, in Pali oder und so weiter. Und interessanterweise, ich bin heute wieder durchgegangen, ich habe ein paar Kunstwerke gesehen, die auch ich zufällig dann mitgenommen habe, ähnliche natürlich, in Bali oder in Nepal oder sogar tibetische Dankas sind hier, habe ich eine viel größere Sammlung natürlich, weil ich da sehr viel war. Aber es war immer eben auch das Gefühl, lokal mir von diesen Menschen etwas sagen zu lassen, etwas berichten zu lassen. Also der Horizont oder das Horizontsüchtige nicht nur in geografischer Hinsicht, sondern auch in der Frage der Erkenntnis.
Bernd Zimmer, wie ist es bei dir? Ich mal kurz biografisch anreißen. Du hast begonnen als Verlagsbuchhändler, dann hast du als Grafiker weitergemacht, dann kam Religionswissenschaft dazu.
Nee, und
dann
zwischendurch bist du irgendwie Maler. Eine große Reise.
Große Reisen sind, glaube ich, auch noch dabei gewesen.
Da kam eine Asienreise und die hat mich eigentlich so mal das Leben dann so auch mit fortbestimmt, aber dann habe ich eben Abitur nachgemacht und ein bisschen Religionswissenschaften und Philosophie studiert und habe aber in einem Verlag gearbeitet und inzwischen kam immer nächste Reise in Mexiko, da war ich ziemlich lange in Mexiko. Popocatépetl bin ich auch teilweise mit dem VW-Bus hochgefahren. Dann ist der oben gestorben, weil keine Luft mehr da war. Den Rest muss man zu Fuß gehen und so. Aber bin ich ganz hochgegangen. Aber bei mir spielt eben auch das mit den Reisen, das finde ich wahnsinnig spannend, weil das spielt bei mir eigentlich eine Hauptrolle, weil wenn man Fernreisen macht und den Horizont versucht zu erweitern, verschwindet man als dieses Ich, was mir hier sein muss und was man hier darstellen muss, das verschwindet auf einer Reise und da ist mir plötzlich die Nullnummer. Ja? Man ist einfach gar nicht mehr da und kann alles aufnehmen, ohne dass man mit dem Täglichen und mit dem Hier so verbandelt ist. Und ich habe diese Reisen auch noch alle gemacht in Zeiten, wo das ja quasi Expeditionen waren, weil das war, dann ist man nicht so einfach hingeflogen, sondern musste oft umsteigen und dann kam man da an und es gab überhaupt kaum eine Infrastruktur. Und das hat mich wahnsinnig, sagen wir mal, entwickelt und ist immer auch in die Malerei eingeflossen, nicht besonders sichtbar, manchmal sichtbar in Bildern über Indonesien, da habe ich so Reisfelder gemalt und Wasserbüffel gemalt und dann kam nochmal eine Reise in die Südsee, da habe ich dann diese Tiki-Figuren gemacht, obwohl ich kein Menschenmaler bin, aber die sind so abstrakt, dass man den Menschen eigentlich nur noch erahnen kann, aber da habe ich ganze Familienbilder gemalt und keiner würde die so einfach dechiffrieren können, aber es hat mir Spaß gemacht, die so in die Landschaft reinzustellen und nicht eben den Menschen, die Haupt als Vordergrund, sondern eher so die Abstraktion des Menschen und wie er eigentlich funktionieren könnte.
Also das war sozusagen das, was mich also als junger Mensch immer so, wenn ich Sie habe reden hören, so begeistert hat. Also das weiterkommen wollen, lernen wollen, aber dazu gehört ja dann auch und das war dann sozusagen das, was ich nicht mehr mitgehen konnte, dass man auch erträgt, dass mal, ich glaube, maximal waren es mal, glaube ich, 4.500 Meter die dann, also wo sie da sozusagen an der Steilwand hingen und 4.500 Meter geht es runter. Das kann ich jetzt mir selber für mich überhaupt gar nicht vorstellen, aber im übertragenen Sinne halt schon. Und vielleicht war das bei deinen Reisen auch nicht anders, dass ja immer wieder auch mal Situationen auftraten, die gefährlich waren und vielleicht Krankheit oder Raubüberfälle oder Unfälle oder was auch immer. Es gehört ja auch immer dazu, sich dann ja so einer Gefahr zu exponieren und einfach auch ja, nackte Lebensangst zu haben dann, oder?
Ja, ich nackte Lebensangst nicht, aber man hat sich in Abenteuer gestürzt, die ich jetzt heute, wo ich die Verantwortung für eine Familie trage und auch irgendwie mehr Verantwortung trage, habe ich das Gefühl, würde ich jetzt mich nicht mehr wagen. Man ist ja auch nicht mehr so jugendlich und so frisch, dass man jeder Gefahr einfach wegrennen kann, sondern man hat sich da früher reingestürzt. Klar, das war alles gefährlich, war wirklich gefährlich, aber ich hatte immer so viel Selbstvertrauen, dass die Gefahr eigentlich geringer war als die Lust, irgendwas Neues zu sehen. Und da stößt man natürlich immer an Grenzen, die nicht so wie beim Bergsteigen, wenn man da wirklich, glaube ich, so hochkraxelt und ohne Sauerstoff und man muss ja nach oben, man muss einen eigenen Weg finden, da ist man nicht angeseilt, gell? Da fehlt das Seil.
Herr Messner, was sind die Hauptgefahren? Kälte, Höhenkrankheit, Abstürzen?
Ich muss vielleicht ein bisschen relativieren, die Gefahr gehört zum Berg dazu. Es gibt viele, die glauben, sie können die Gefahr aus dem Berg rausnehmen, aber allein schon die Schwerkraft sagt, da können Steine, Lawinen runterkommen oder ich kann runterfallen. Also ich stelle mich Gefahren, wenn ich auf den Berg gehe. Und wenn ich meine, ich kann den Berg sicher machen, dann habe ich den Berg nicht verstanden. Es gilt, den Gefahren auszuweichen und den Gefahren kann ich nur Schritt für Schritt ausweichen, wenn ich weiß, wo sie sind und wo sie auftauchen und ich muss sie dann umschiffen können. Um am Berg was zu erleben, muss ich auch Schwierigkeiten auf mich nehmen. Das heißt, ich suche die Schwierigkeiten, um sie zu überwinden und da braucht es eben bestimmte Fähigkeiten. Das Wichtigste aber ist die Exposition. Das heißt, wir stellen uns erst in Frage, wenn wir völlig aus der Zivilisation herausgerissen sind, sonst sind wir eingebettet. Das ist auch gut so, wir Menschen sind soziale Wesen. Wenn wir uns aber freiwillig aus dieser sozialen Umgebung herausnehmen und exponieren, dann spüren wir erst, dass eine Gefahr ist. Dann ist sie potenziert und die Schwierigkeit wird viel höher. Wenn ich 2 Meter über den Boden klettere, kann ich runterspringen. Wenn unter mir 1.000 Meter Luft ist und ich bin allein ohne Seil, dann darf ich nicht springen, da darf ich überhaupt nichts machen. Wenn ich einen Fehler mache, bin ich tot. Und das weiß ich mit jeder Faser. Und nur durch die Exposition kommen so starke Empfindungen auf, Ängste, Zweifel. Früher in der NS-Zeit, das Bergsteigen wurde ja auch benutzt in der NS-Zeit, da hat man die Bergsteiger als angstfrei heldisch dargestellt, der heroische Alpinismus. In Wirklichkeit ist kein Bergsteiger angstfrei, mindestens nicht eine Woche lang, weil dann ist er tot. Das heißt, die Angst ist das, was mir sagt, bis hierher und nicht weiter. Das ist der Gartenzaun, der mir genau sagt, bis hierher und nicht weiter. Und nur wenn ich in langen Prozessen lerne, mit diesen Gefahren umzugehen, mit meinen Ängsten zurechtzukommen, den Ängsten Know-how und auch mehr Erfahrung sozusagen entgegenzustellen, kann ich mich langsam ganz nach oben tasten und an 8000er-Wänden klettern. Wobei dann natürlich der Sauerstoffpartialdruck das Nummer 1 Problem ist, weil dem kommen wir nicht aus. Wir Menschen brauchen eine bestimmte Menge Sauerstoff.
Das ist die Höhenkrankheit dann, die...
Man wird höhenkrank oder generell, auch wenn ich nicht höhenkrank werde, es wird ja nicht nur der Körper, der Muskel schlechter mit Sauerstoff versorgt, sondern auch mein Gehirn. Da oben werden wir Zombies. Das heißt, wir sind nicht mehr so willensstark, der Wille lässt nach, die Entscheidungsfreude verschwindet, die Beurteilungsfähigkeit verschwindet. Wenn ich das nicht bis in die letzten Fasern, bis in den Schlaf hinein beherrsche, was ich mache, dann mache ich da oben Fehler aufgrund des Sauerstoffmangels. Natürlich auf einem Alpengipfel ist es was anderes. Das sind die Lawinen, die Gletscherspalten, die Stürme, das Problem. Und das Bergsteigen hat sich ja mächtig verändert in den letzten 30 Jahren, weil die Menschen die Exposition meiden, was nachzuempfinden ist. Aber das hat nichts mit traditionellem Alpinismus zu tun. Heute wird der Everest präpariert, also der Aufstieg auf den Everest wird präpariert für Massenaufstiege. Das wissen die meisten nicht. Das sind 500 Sherpas vor Ort, das sind lokale Bergsteiger, Bergführer, Sherpas aus dem Stamm der Sherpas. Und die bereiten in 2 Monaten den ganzen Aufstieg vor. Das kostet Millionen von Euro. Und dann werden Touristen, die 50, 60, 80.000 Dollar dafür bezahlen, je nachdem wie viel Komfort sie haben wollen auf diesen Reisen. Und da sind in den Lagern dann Ärzte, das sind Köche, das sind nicht gerade die Dusche, aber Internetanschluss mit über Satellit, können sie auf die Gipfel geführt werden, die werden hinaufgeführt, auf einer Piste. Wenn die Piste nicht hätten, die würden keine Meter steigen.
Piste ist Leiter oder was ist das dann?
Die Piste ist eine Piste, wo man gehen kann, die gestampft ist, also wo die Menschen gehen, gestampft einfach durch das Gehen, die Sherpa steigen auf und ab und auf und ab. Da entsteht eine Piste und wo es steil ist, wird eine Leiter hingestellt. Wo eine Gletscherspalte ist, wird eine Brücke gebaut. Und alle 500 Meter ist ein Lager, wo man sich ausrasten kann und schlafen kann, wo eben auch Ärzte sind, die natürlich bei Höhenkrankheit eingreifen, wird man runtergebracht.
Die warten da die
Inzwischen
ganze Zeit?
Inzwischen gehen die Hubschrauber bis auf 6.500 Meter und holen die Kranken ab und bringen sie runter. Das sind im Basislager 4 Hubschrauberlandeplätze. Das ist eine ganz andere Welt, die Exposition wird weggenommen. Die Gefahr kann nicht weggenommen werden, es kommt immer noch irgendwo eine Lawine runter oder ein Stein. Und die Anstrengung ist immer noch groß, also die Leute müssen schon selber steigen. Aber die Anstrengung ist nur ein Teil dessen, was ich habe, wenn ich allein die Spur treten muss. Die Leute würden nie den Weg finden, aber die folgen blindlings einer Piste. Und das ist auch alles in Ordnung, das ist Tourismus. Das hat mit Alpinismus nichts zu tun. Und mein Museum jetzt am Kronplatz, von dem Sie vielleicht auch in der Zeitung gelesen haben, beginnt mit einer Leiter, das ist eine Installation, das ist eine Leiter, genau wie sie am Everest benutzt wird, um Steilstufen zu überwinden, also eine Aluminiumleiter. Übrigens von Zarges, von einer deutschen Firma. Die hängt draußen im Museum noch im Freien, an einem überhängenden Stelle. Und dann kommt man rein und da ist ein Bild, habe ich erst gefunden. Ein, ja, gar nicht so schlechtes Bild, ein großes Bild. Und da ist eine solche Leiter dargestellt. Die Leiter gibt es auf 8600 Meter Meereshöhe. Die bleibt meistens zurück, die holt man nicht mehr runter. Hält im nächsten Jahr auch noch. Und dann ist die Leiter da gezeichnet und daneben steht nur der Satz, das ist der erste Satz im Museum, groß geschrieben, dass man es von der Ferne lesen kann. Wenn der Tourismus den Gipfel des Everest erreicht hat, wo beginnt dann der Alpinismus? Also wenn der höchste Berg der Welt schon touristisch erschlossen ist, wo beginnt der Alpinismus? Und dann erzähle ich in einem ganzen Museum, was traditioneller Alpinismus ist. Über Kunst, über viele, viele Reliquien, die größte Hakensammlung der Welt, also die ganze Entwicklung, wie diese Felshaken, die man da in die Wände reinschlägt, sich von 1880, gab es die ersten, bis heute entwickelt haben.
Messner, Sie haben ja mal gesagt, also wenn man die sich exponiert der Gefahr, sich aussetzt der Gefahr, dann erlangt man auch eine ganz besondere Konzentration. Man kommt zu einem Flow-Erlebnis und das hätte Ihnen, also das Bergsteigen hätte Ihnen auch geholfen, bei Ihrer Schreiberei eben zu Konzentration zu finden. Bernd Zimmer, Thema Flow-Erlebnis, Malerei, ist es ein Thema für dich, so eine Vertiefung bei der Malerei?
Das ist ja eh schwierig, also wenn man sich so entscheidet, ein Bild zu malen, dann drückt man sich erstmal, versucht das Atelier aufzuräumen und den Fußboden irgendwie zu reinigen, bevor man dann sagt, so jetzt bin ich so weit, jetzt schaffe ich das, weil also meine Form zu malen fordert eine relativ große körperliche Präsenz und körperliche, ist sehr anstrengend, weil es muss relativ rasch und in einem Zug eigentlich geschafft werden. Also schiebt man das alles vor sich hin und sagt immer, wann kommt der Flow, der kommt natürlich nicht von alleine, sondern das ist diese komische, ob es einen Sinn hat oder Flow oder was auch immer, auf jeden Fall überwindet man sich, sagt so, jetzt fange ich einfach an, das Bild ist ja eigentlich schon da, das ist ja im Kopf da. Aber was im Kopf ist, ist ja noch lange keine Malerei. Das umzusetzen ist ja dieses Schwierige. Und da rutscht man eben rein. Das ist dann höchstwahrscheinlich schon auch wie so Bergwandern. Das muss man dann irgendwie packen, auch wenn einem das Wasser runterläuft und wenn das anstrengend ist. Das ist es einfach. Das ist einfach diese Überwindung in meiner Form der Malerei, muss ich einfach dazu sagen. Das ist, und da entsteht dieser Flow oder irgendwas entsteht eigentlich von alleine in dem Moment, wo man sich sagt, so, ich lasse mich drauf ein. Man muss sich halt drauf einlassen und muss diese eigene, sagen wir, Präsenz dann noch haben und die Präsenz kommt oder es geht ganz schief. Wenn es ganz schief geht, dann muss man sagen, also das war heute nichts und
interessantes
das Bild
Thema,
verschwindet wieder. Mhm.
Scheitern.
Ja, das Scheitern ist ja genauso wie beim Bergsteigen die Gefahr ist da das Scheitern die Voraussetzung. Also als Maler weiß man ja sowieso, dass man kann so viel malen, wie man will. Man kann auch ein ganz tolles Bild malen. Nächsten Tag ist die weiße Leinwand da und es geht von vorne. Und diese Arbeit muss man sich halt, Arbeit in Anführungszeichen, muss man sich halt unterwerfen. Das ist ein Privileg, dass man sich darauf einlassen kann. Es ist auch ein geistiges Privileg, dass man das überhaupt will. Ja. Man muss es eben wollen und dann muss man das eben verfolgen. Weil
aber passiert es, dass du mal eine Arbeit angreifst und dann einfach zugeben musst, ich bin gescheitert, ich muss die Leinwand wegwerfen?
Ja, ich meine, wie oft fluche ich und haue den Pinsel in die Gegend, weil es ist einfach nicht so will, wie es ich gerade will. Ich meine, dann ist die Farbe zu nass oder das Gelb zu gelb und das Blau nicht richtig blau, dann geht es ja erstmal dahin, da muss man durch, vielleicht mal eine Viertelstunde nicht hingucken und dann findet man eine Lösung oder man geht nach Hause. Und muss ich zu Hause erstmal beruhigen oder auf der Fahrt vom Atelier nach Hause in eine andere Form geraten. Weil das Problem, man stellt sich immer Malen vor, als so Malen, man ist so von der Muse geküsst und es flutscht alles so dahin. Es ist nichts anderes als Knochenarbeit und Entscheidung, 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 Entscheidung. Das sind tausende Entscheidungen, die man permanent fällen muss in dem Moment, wo man malt. Und das ist höchstwahrscheinlich dieser Flow, wenn es fließt, dann fließt und wenn es nicht fließt, hat man einen schlechten Tag erwischt und wenn man in die Berge geht und keinen Atem mehr kriegt und keine Lust mehr, man weiß auch nicht so recht, dahin kommt eine graue Wand, dreht man vielleicht auch mal um. Das kann man bloß nicht, wenn man Mount Everest besteigt, dann muss man das Zeitfenster nutzen.
Oder doch? Sind Sie auch schon mal nach Hause gegangen?
Das kann ich jetzt alles hundertprozentig teilen. Das sind ähnliche Erfahrungen, ob nun Maler oder Kletterer. Der Flow-Zustand kommt natürlich nur, wenn ich mich ganz auf die Sache einlasse und wenn ich, das ist vielleicht das Wichtigste in diesem Zusammenhang, mich gar nicht mehr nach dem Warum frage. Also ich selber bin mit jeder Faser, wenn ich in der Flow-Situation bin, dann bin ich mit jeder Faser die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Es gibt nicht mehr die Frage, weil sie aufgehoben ist. Vielleicht unterbrechen wir einen kurzen Moment.
Ist ein Mediziner hier? Brauchen wir einen Arzt oder was ist los? Ja, ist ein Arzt hier im Raum?
Ist schon da.
Frau Reimer, können Sie gucken, dass wir Notfallversorgung bekommen, wenn es nötig ist? Ja?
Ich glaube es.
Hm? ist alles klar. Wir können weitermachen, oder was? Ja. Gut, also wir haben gehört, dass die Versorgung läuft. Und da machen wir an der Stelle weiter.
Ja, also das sich einlassen auf etwas inkludiert natürlich auch, sich die Freiheit zu geben, zu scheitern. Wenn ich von vornherein sage, ich muss Erfolg haben, dann komme ich bei meinem Tun um, früher oder später. Und der Künstler wird wahrscheinlich nie richtig anfangen, wenn er nicht scheitern darf. Das Scheitern gehört zu jeder Tätigkeit, die sehr hohe Ansprüche an sich selber stellt, dazu. Das Wichtigste in beiden unseren Aktivitäten ist wohl die Kraft, es zu wagen. Viele Menschen wagen es nicht, ihr Leben zu leben oder ihre Aussagen zu machen. Und ich nenne, das habe ich erst kürzlich erfunden, diesen Ausdruck, ich nenne diesen Moment vom Denken, vom Vorstellen, vom Planen zum Umsetzen den goldenen Schritt, nicht den goldenen Schnitt, wie ihn die Künstler kennen, sondern den goldenen Schritt. Und es gibt eben Menschen, die Gabe haben, es zu wagen. Und ich glaube, zu denen gehöre ich dazu. Weil wenn ich immer nur zögere und zweifle und Angst habe und frage, soll ich nicht, hat es einen Sinn, hat es keinen Sinn, ist es nützlich oder ist es nicht nützlich? Ich weiß, mein Tun ist nicht nützlich, aber ich gebe ihm sehr viel Sinnhaftigkeit. Und das ist der goldene Schritt, indem ich dem Ganzen einen Sinn gebe, einfach freiwillig von mir heraus, weil ich begeistert davon bin, dann entsteht etwas oder kann etwas entstehen.
Ich habe gehört, Sie, ein Mediziner hat mal über Sie gesagt, dass Sie rein körperlich jetzt kein besonderer Mensch sind, sondern genauso wie wir. Aber es ist offenbar wirklich diese Gabe zum goldenen Schritt, der Sie dann doch zu was Besonderem werden lässt. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Scheitern, ja, ich wollte Ihre schönste Geschichte des Scheiterns hören.
Also ich bin so oft gescheitert, ungefähr ein Drittel meiner Touren, die ich geplant habe, vor allem im Himalaya oder in den Anden, in den Alpen, nicht in den Alpen ist man vielleicht ja, 2/10 gescheitert, 8/10 gelungen. Im Himalaya sind es fast genau ein Drittel meiner Touren nicht gelungen. Also bin ich zurück wegen Schlechtwetter, weil wir nicht harmoniert haben, weil ein Ausrüstungsgegenstand fehlte, weil wir Angst kriegten und so weiter. Aber ich muss heute sagen, bei den gescheiterten Expeditionen habe ich mehr Erfahrungen gemacht als bei den erfolgreichen. Weil der Erfolg hinterher lässt uns so fühlen, ja, das ist uns geschenkt worden. Der Erfolg hat übrigens immer mehrere Väter. Wenn ich aber scheitere, weiß ich, wenn ich einigermaßen selbstkritisch bin, was ich falsch gemacht habe. Und das lässt sich korrigieren und neu ansetzen. Und nochmals ansetzen und früher oder später gelingt es auch. Das heißt, der Lernprozess ist beim Scheitern größer als beim Erfolg, weil beim Erfolg weiß ich am Ende nicht genau, warum ich Erfolg hatte. Das ist so zum Teil auch Zufall.
Ein Gipfel, glaube ich, im Himalaya, ich bin schlecht im Namen merken, den haben Sie zweimal probiert, ich glaube auch mit viel Sponsoring-Mitteln, aber haben es nicht gepackt.
Also ich habe zweimal versucht, die Lhotse Südwand. Ja. Die Lhotse Südwand ist eine ganz schwierige Wand, die ist heute noch nicht im Alpinstil durchstiegen, also zu zweit oder zu viert, was ich das zweite Mal versucht habe. Das erste Mal waren wir eine Riesenexpedition und dann habe ich mir geschworen, so etwas Großes mache ich nie mehr wieder, die kostet ein Vermögen, haben Italiener finanziert und auch geführt, ich war ein Teilnehmer dabei. Und dann habe ich es viel später nochmals versucht mit exzellenten Bergsteigern aus Frankreich, aus Polen, und einem aus Südtirol und wir sind wieder nicht durchgekommen. Und dann habe ich eingesehen, dass die Wand ist einfach zu schwierig für mich. Ich war auch schon nicht mehr der Jüngste und für eine kleine Mannschaft und ich war nicht mehr bereit, den Stil zu ändern, also mit 20 Leuten und da mit vielen Fixseilen und mit Sauerstoffgeräten hinzugehen. Inzwischen war ich auch so weit, dass ich gesagt habe, ich werde nie im Leben Sauerstoff verwenden, weil ich sehr früh angefangen habe, diesen Stil zu prägen. Es geht nicht mehr darum, schwieriger und höher geht es gar nicht als der Everest, und schwieriger geht es auch bald nicht mehr, weil die schwierigsten Wege alle gefunden sind, zu klettern, sondern mit immer weniger Ausrüstung. Das heißt, ich habe den Verzichtsalpinismus geprägt. Weniger und weniger Materialhilfen einsetzen, heißt auch gleichzeitig die Exposition und die Schwierigkeit steigern.
Ich wollte noch über eine andere Form des Gipfels sprechen, nämlich Ruhm und Erfolg. Das ist ja dann die andere Seite vom Scheitern. Haben Sie ja, glaube ich, beide, Bernd Zimmer, Du hast sehr früh auch Ruhm und Erfolg als Maler gehabt und dir ist es dann auch gelungen, den natürlich mit Ups auf und nieder zu halten und bist jetzt momentan wieder, stehst, finde ich, sehr in der Sonne. Was spielt Ruhm und Erfolg für eine Rolle in deinem Leben?
Ich glaube, früher wollte man Ruhm, das ist ja sowas ganz Tolles, das klingt ja so heroisch und so. Das gibt es ja heute gar nicht mehr, ich glaube, das gibt es gar nicht. Und dieses Erfolgsstreben ist eigentlich, ist, glaube ich, nicht die Antriebsfeder, die mich so vorantreibt, sondern es ist eher eine Sache, die dann abfällt, wenn man lange dranbleibt an der Sache. Weil ich mache es ja nicht deswegen, sondern ich male ja, auch relativ besessen, muss ich sagen. Meine Frau und so, die schimpft mich immer, dass ich jeden Morgen ins Atelier gehe, wo ich doch eigentlich schon genug gemalt habe. Aber es ist eigentlich dieses Scheitern zu überwinden zu wollen, das ist ja das, was einen vorantreibt. Und dann würde ich sagen, Malen hat ja auch so einen großen wissenschaftlichen Anteil. Man untersucht die Mittel, mit denen man vorangeht und versucht, jedes Mal seine Mittel zu erweitern und seine Fähigkeiten zu erweitern. Und das ist das, was einen vorantreibt. Das ist natürlich, das ist eine Art Neurose oder es ist Erfolgssucht oder sowas. Aber es ist nicht der Erfolg da drin, sondern es ist einfach der Ehrgeiz, ein noch besseres Bild zu malen. Und das, was abfällt, also ich war schon als junger Wilder schon mal sehr bekannt, ja, auch in Amerika und in der ganzen Welt, irgendwie hingen da mal meine Bilder und als der Markt dann gesagt hat, die jungen Wilden, die tun alt. Das mal runter und ja. Dann war das auch vorbei. Also deswegen muss ich sagen, es ist nicht besonders erstrebenswert, relativ früh erfolgreich zu sein, außer wenn man ein Schlagersänger und verdient wahnsinnig viel Geld damit oder irgendetwas, aber als Maler relativ früh erfolgreich zu sein, ist für viele auch ganz schlimm, weil der Misserfolg dann umso weh tut.
Also der Julie Fallhöhe hat ja so nett gesagt, ihr hattet immer Bier getrunken, dann kam der Erfolg, dann habt ihr gefeiert und habt Shampoos gesoffen, die Party dauerte 10 Jahre lang. Ganz nett, oder?
Ich mag gar kein Champagner, ich finde aber Bier jetzt auch nicht so gut, ich finde es mittel, so guten Wein finde ich eigentlich sehr gut. Und ich finde gerade die eine Champagner zu viel getrunken haben, da ist die Fallhöhe dann natürlich schon gemein und wenn man dann unten ankommt, wieder, das ist schrecklich. Also da muss man dann höchstens ein halbes Leben damit irgendwie umgehen können, wie ich überhaupt wieder auf dem Boden wirklich lande, weil der Erfolg ja so schön war. Also es ist alles, und ich verspüre das gar nicht so, das möchte es arrogant und überheblich klingen, aber Ruhm und Erfolg ist es wirklich nicht so, indem ich mich da bade, sondern ich finde es schön, wenn die Presse über mich negativ oder positiv, Hauptsache sie nimmt mir mal wahr, das finde ich okay, das finde ich gut. Und, aber ich, wenn ich einschlafe, denke ich nicht darüber nach, wie erfolgreich und toll das ist, sondern ich denke eher nach, wie das morgen eigentlich weitergeht und dass ich das zu machen habe und wie das Bild auszusehen hat. Ja. Und da wollte ich jetzt nochmal vom goldenen Weg und vom Scheitern nochmal kurz reden, weil der goldene Weg ist ja oft ein Holzweg und es stellt sich erst raus, wenn man fast über die Brücke rüber ist und denkt, oh Scheiße, eigentlich hinten kann ich es nicht absägen, vorne kann ich es nicht absägen, ich muss das aber jetzt zu Ende bringen und kann ich die letzten 3 Jahre, wo ich mich mit einem Thema oder mit etwas beschäftigt habe, was eigentlich ein Fehler war, alles vernichten, sondern muss ich schön sich da rausschlängeln und versuchen wieder den goldenen Weg zu finden. Und das ist oft eben das Schwierige, dass man denkt, man ist auf dem richtigsten Weg und man ist der Einzige, der das macht und findet dann erst später raus, das haben die anderen nicht gemacht, weil es so blöd ist. Ja.
Wie war es bei Ihnen mit dem Erfolg? War das auch eher ein Abfallprodukt Ihrer Neugierde?
Also der Ruhm ist sicherlich ein Abfallprodukt, das sehe ich genauso. Wenn jemand das nicht mit Begeisterung tut, was er macht und nicht ein bestimmtes Können entwickelt, dann kommt auch kein Ruhm. Der Ruhm ist dann die Folge, angenehm, auch nicht angenehm, hebt sich auf, mehr oder weniger. Es ist natürlich dann leichter, die Mittel auch zu erwerben, um das überhaupt machen zu können. Diese Reisen, die ich gemacht habe, waren zum Teil sehr kostspielig und ich konnte nur so viele Reisen machen, ich habe an die 100 Expeditionen finanziert, weil ich eben so erfolgreich wurde, weil ich dann bekannt wurde. Der Bekanntheitsgrad ist auch eine messbare Angelegenheit und das bringt dann, ja, schneller Mittel um wieder was zu machen. Aber niemand wird erfolgreich und berühmt, weil er nur berühmt werden will. Also das glaube ich nicht. Wenn da nicht die Begeisterung für die Sache und dann als Folge das gesteigerte Können dahinter ist, dann kommt das andere auch nicht.
Also wir haben jetzt über eigentlich viele Themen des Lebens geredet, finde ich. Ein wichtiges haben wir noch ausgespart, darüber würde ich gerne noch reden wollen. Und dann, glaube ich, würde ich gerne noch Ihnen ein bisschen Raum einräumen, dass Sie über Ihre Museen sprechen können und auch über Ihre Stiftung, die ja auch wichtige Arbeit leistet. Das Thema, das ich meine, was wir jetzt noch nicht behandelt haben, ist also etwas altertümlich formuliert Kameradschaft oder Freunde oder Weggefährten, die, glaube ich, bei Ihnen im Leben auch eine entscheidende Rolle spielen, auch in dem, was Sie bei der Kletterei getan haben. Und bei dir, Bernd Zimmer, ist es ja nicht anders. Also ich habe jetzt in meiner kunsthistorischen Beschäftigung mit den jungen Wilden ja erfahren, dass du im Grunde die treibende Kraft warst, die die Leute da in der Galerie am Moritzplatz zum Malen gebracht hat. Aber es war ja für dich auch ein Resonanzboden und irgendwann ging es auseinander. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, über die Weggefährten zu sprechen.
Also die Weggefährten sind eine Tatsache. Ich bin als Kind mit meinem Bruder hauptsächlich geklettert, ja. Mit einem jüngeren Bruder, der später leider am Nanga Parbat dann unter eine Lawine geraten ist und gestorben ist. Habe dann so mit 18 einen Spitzenkletterer aus Österreich kennengelernt, der 7 Jahre älter war als ich, der viel Erfahrung hatte, der mir sozusagen den letzten Schliff gegeben hat, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht überlebt. Und dann habe ich natürlich aus den verschiedenen Generationen, in denen ich aktiv war, die besten Leute gesucht, um dann die großen Sachen zu machen. Peter Haberler am Everest zum Beispiel war damals sicherlich einer der besten Bergsteiger in Österreich, im deutschen Sprachraum. Später dann eine neue Generation, weil die Älteren haben eines schönen Tages aufgehört. Die haben dann gesagt, jetzt habe ich Familie, das tue ich nicht mehr.
Sie nicht?
Ich nicht, nein, ich habe das weitergemacht. Ich habe, sei es eine Mutter gehabt, sei es auch eine Frau, die das immer akzeptiert hat, also geteilt hat. Es gab nie eine Problematik, das darfst du nicht tun, das ist zu gefährlich, das kann ich nicht ertragen. Kinder sind sowieso kein Problem, weil die Kinder immer ein großes Vertrauen zu ihren Eltern haben und nie daran gedacht haben, dass ich da umkommen könnte. Aber natürlich, meine Frau wusste, dass das, was ich tue, sehr gefährlich ist. Und es gab, das ist sehr interessant, gerade was Kameradschaft angeht, es gab bei meinen Expeditionen immerhin, wie ich gesagt habe, mehr als 100, davon habe ich nur einige wenige Alleingänge gemacht, was viel schwieriger ist, als mit Partnern unterwegs zu sein, weil man auf sich allein zurückgeworfen ist. Man kann zu zweit zum Beispiel die Angst teilen. Es ist wirklich nur mal die halbe Angst, weil die andere Hälfte ist beim anderen. Ist viel leichter zu ertragen. Man kann auch die Hoffnung summieren. Das ist dann die doppelte Hoffnung und vieles andere mehr. Ich habe während meiner Expeditionen oder Klettertouren nie einen Streit gehabt. Einmal uneins, gehen wir da, aber das dauerte eine Minute. In der Antarktis mit Arvid Fuchs, großartige Reise, 2800 Kilometer bei 40 Grad minus quer durch den Kontinent, hatten wir 5 Minuten lang einen Streit, hier zu bleiben oder nicht zu bleiben, sonst nie. Die Streitigkeiten sind ausschließlich in der Zivilisation entstanden und immer nur, wenn Dritte ins Spiel kamen und versuchten, diese verschiedenen erlebten Geschichten. Es gibt so viele Geschichten, wie es Teilnehmer gibt natürlich. Ja, ja. Und jede Geschichte ist legitim. Jeder sieht das von seiner Warte aus. Wenn sich Dritte dieser Geschichten bemächtigen und sie benutzen wollen. Ja. Da kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Und ich habe immer den gleichen Entschluss getroffen. Wenn jemand sich von einem Dritten beeinflussen lässt, ich finde Partner genug.
Wie sind denn die Auseinandersetzungen dann in der am Berg oder in der Antarktis? Wie entscheiden die sich? Wie ist das? Ist das eine andere Form der Streitklärung?
Während des Unterwegsseins sind wir im Grunde zwei Anarchen. Mhm. Wir haben ja keinen Gesetzgeber. Mhm. Wenn ich in die Eiger Nordwand einsteige, gibt es keinen Gesetzgeber mehr. Ich kann klettern, wo ich will und wie ich will. Aber der Instinkt zwingt mich, es richtig zu machen, weil sonst bin ich relativ schnell tot. Also das heißt, wir gehen in einen archaischen Raum nach anarchischen Mustern. Und die Anarchie ist die perfekteste Demokratie. Anarchie heißt nur, keine Macht für niemand. Das ist die Übersetzung. keine Macht für niemand. Nicht diese russische Anarchie vor 100 Jahren, wo sie den Kaiser oder den russischen Zaren versucht haben umzubringen. Also das hat mit Anarchie nichts zu tun. Anarchie ursprünglich heißt nur, keine Macht für niemand. Ich habe nicht Macht über die anderen, ich bin nicht über den anderen und ober mir ist auch niemand, der Macht über mich hat. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und stimmen alles ab. Ob wörtlich mit Hand aufhalten oder nicht, spielt keine Rolle. Wir stimmen alles ab. Aber der psychophysisch Stärkste hat eine stärkere Stimme. Mhm. Und der Leader wird nicht gewählt, also in einer Vierersellschaft. Der Leader entsteht. Zum Beispiel die Eiger-Nordwand-Geschichte ist eine großartige Geschichte, Drittes Reich zwar, aber wie sie passiert ist, die Eiger-Nordwand war in den 30er Jahren die größte bergsteigerische Herausforderung. Und die guten Kletterer haben diese Herausforderung angenommen und sind sukzessive in dieser Wand umgekommen. Also ich glaube 34-2, dann 36-4 Leute, großartige Bergsteiger, mindestens zwei waren großartige Bergsteiger. Dann 1937 ein Italiener oder zwei Italiener und 1938 kamen zwei Seilschaften zur Eiger-Nordwand. Österreich und Deutschland waren gerade angeschlossen, also spielt auch eine Rolle. Angeschlossen, der Anschluss, Hitler, Österreich. Und es waren zwei Österreicher, Harrer und Kasparek, der berühmte Heinrich Harrer, der später in Tibet war, und Heckmeier, ein deutscher Kletterer, und Förg. Und die waren Konkurrenten, die kamen am Fuß der Wand zusammen mit einem Zeltchen, jeder ein Zeltchen, und haben sich beäugt. Nicht? Die haben gesagt, die Österreicher dürfen nicht die Wand vor uns machen. Beide Seilschaften wollten die Wand als erste durchsteigen. Das Wetter war schlecht, man hat gewartet und gewartet. Übrigens das Zeltchen, das Heckmeier hatte damals, habe ich in meinem Museum als Reliquie. Winziges Zeltchen. Und die Österreicher gehen einen Tages bei mittelmäßigem Wetter los. Die Deutschen schauen ihnen nach mit dem Fernglas, was machen sie? Sie steigen und der Heckmeier sagt, die gehen nicht weiter. Also bei dem Wetter ist das viel zu gefährlich. Aber die Österreicher machen weiter, bleiben in der Wand, bivakieren, also nächtigen in der Wand. Und am nächsten Tag geht es weiter. Dann hat es die Deutschen nicht mehr gehalten. Die haben gesagt, das können wir nicht zulassen, dass sie uns die Wand wegschnappen. Die Deutschen waren so schnell, die haben sie am zweiten Vormittag schon überholt, die Österreicher. Das heißt, die Österreicher waren eineinhalb Tage unterwegs und dann haben sie die Deutschen überholt. Und es soll, also war ich auch nicht dabei, aber Heckmeier erzählt das, in der Wand zu einem Disput gekommen sein. Also ihr Österreicher geht zurück, weil ihr könnt das nicht, das heißt viel zu langsam. Jedenfalls wollten wir euch nicht in der Nähe haben, weil das gibt nur Gefahren. Die Österreicher haben gesagt, hier ist archaischer Raum, wir tun, was wir wollen, ihr tut, was ihr wollt, wir tun, was wir wollen. Sie kletterten weiter, die Deutschen voraus, die Österreicher hinten her, das ist leichter hinterher steigen. Und in der Rampe, das ist oben so nach zwei Dritteln, kam ein Wettersturz. Aber ein Wettersturz, der wirklich schlimm war. Damals hat man schon angenommen, die seien tot, das ist nicht überlebbar. Die haben dann dort genächtigt und haben dann am nächsten Tag entschieden, erstens sich alle vier zusammenzuhängen. Also sie haben nicht mehr Konkurrenten gespielt, sondern sie haben die Kräfte gebündelt, instinktiv. Und sie haben instinktiv gesagt, und der Heckmeier geht voraus. Das war der Beste von allen. Das wurde nicht abgestimmt, ein Deutscher oder ein Österreicher, sondern der Heckmeier ist der Beste von allen vier, der geht voraus. Und sie haben entschieden, sie gehen nicht zurück, weil wenn sie zurückgegangen wären, hätten sie die Wand diagonal queren müssen. Und in der Mitte, die Wand ist konkav, kommen alle Lawinen runter. Sie hätten unter den Lawinen, unter dem Steinschlag durchgehen müssen. Und je tiefer sie gekommen wären, umso mehr Steinschlag, Lawinen hätten sie gehabt, weil ja das Einzugsgebiet größer wird. Deswegen Flucht nach vorne. Und dann haben sie das gemacht, sie haben den Götterquergang, der riss es kurz auf. Der Führer hat den Udet geschickt, damals ein berühmter Flieger. Und die sind vorbeigeflogen an der Wand und fotografiert, haben gesehen, dass die alle zusammengehängt sind. Und da sind große Artikel erschienen, das ist jetzt Politik. Wieder Anschluss, also Österreich, Deutschland, jetzt in der Eiger-Nordwand der Anschluss. Und das bringt den Erfolg. Ja, deswegen hat man später die vier Leute dann benutzt in ganz Europa als Vorzeigefiguren. Jedenfalls in der Spinne mussten sie nochmals bivakieren und die ganze Nacht ist Wasser auf sie runtergekommen, das ist in der Früh gefroren, die waren Eispanzer. Und es war im Grunde alles vereist, wir nennen das verglast. Das heißt, das Wasser auf der Wand drauf ist in der Nacht gefroren zu einer dünnen Eisschichte, so plattig wie ein Blatt. Da kann man nicht dran klettern. Und der Heckmeier musste voraus jeden Griff enteisen mit der Körperwärme, das heißt halten, und die Reibung zu haben, weil sonst rutschst du weg. Und er ist an der Schlüsselstelle. Das ist sehr schwierig. Das ist so ein schräger Riss, leicht überhängend, ein Quarzriss, wo die Griffe alle so rund sind. Ist er 5-mal runtergefallen. Also schon immer im Seil hängen geblieben, kostet sehr viel Kraft. Und keiner der anderen hätte die geringste Chance gehabt, darauf zu kommen. Und weil er der Leader war. Ich kann mir das vorstellen. Die meisten von Ihnen haben keine Vorstellung und damit die Empathie nicht, die bei mir kommt. Ich bin jetzt mit denen da oben. 5-mal runterfallen und nur weil er wusste, ich habe die Verantwortung, ich habe das Leadership, muss ich das machen. Und er hat es geschafft und sie sind alle durchgekommen. Sonst wären die alle umgekommen, ohne das.
Das wäre meine Frage auch gewesen, Solidarität.
Solidarität aus Instinkt heraus, nicht aus moralischem Muss. Nicht. Die Moral ist nur aufgesetzt. Bei der Ethik, wenn sie definiert wird, als die Menschennatur, als die Gesetze der Menschennatur, die in uns stecken, teile ich sie, sonst teile ich sie nicht. Ich bin der Meinung, wir Menschen sind darauf angelegt, das sind die stärksten Instinkte, zu überleben und das können wir nur gemeinsam. Aber unsere Instinkte reichen nicht zu einer nationalen Gemeinschaft und schon gar nicht zu einer Weltgemeinschaft. Deswegen ist es zu viel verlangt, dass wir sozusagen weltweit alles retten, was zu retten wäre. Instinktiv. Da brauchen wir eine Kultur dafür. Und um die Flüchtlinge aus Afrika, aus dem Vorderen Orient anzunehmen, brauchen wir eine Kultur dafür. Und die muss geschaffen werden. Das steckt nicht in uns. Wir haben nicht die Empathie für 7 Milliarden Menschen. Zum Einzelnen ja, zum Clan ja, zur Dorfgemeinschaft ja. Aber dann hört das auf. Und das ist alles in unserer Natur angelegt. Und ich habe diese Erkenntnisse alle aus der Wildnis geholt. Es funktioniert so. Jeder Kamerad hätte während unserer Expedition sein Leben eingesetzt, um mich oder den anderen, der vielleicht in Not war, zu retten.
Also könnte es auch eine kulturelle Leistung sein, diese Empathie herzustellen für Menschen, für die wir ja aus unserem natürlichen Erfahrungsraum diese Empathie gar nicht hätten.
Ja, zum Beispiel, ich habe heuer ein Matterhorn-Buch geschrieben zur 150-jährigen Jubiläum. Wenn ich diese Geschichten schreibe, bin ich mit diesen Leuten, die seit 100 Jahren tot sind, in diesen kritischen Situationen und spüre das auf meiner eigenen Haut. Ich komme auch dann aus den Emotionen gar nicht heraus. Ich kann die Geschichten schwer erzählen. Und es gibt ein paar Geschichten, die sind so unmöglich zum Überleben, die ich nachrecherchiert habe und verinnerlicht habe, dass ich mit denen empfinde, obwohl sie nicht mehr leben, als wären sie jetzt da und ich wäre bei ihnen und wir wären in dieser Situation. Das ist aber mein Thema, das ist meine Welt. Deswegen ist da die Empathie stark. Wenn ich jetzt höre, in Afrika ist jemand beim Elefantenjagen in eine Notlage gekommen, ist diese Empathie nicht so eng da, weil ich da nicht hineinkomme mit meiner Fantasie.
Also mit Ihrer Stiftung und vor allem auch mit den 6 Museen, die Sie jetzt gebaut haben, sind Sie so eine Art Empathiebotschafter auch für Bergvölker, also nicht nur Alpinisten, sondern vor allem auch Bergvölker geworden, zu deren kultureller Leistung es ja auch gehört, ständig diese Auseinandersetzung mit dem Berg zu führen. Jetzt würde ich gerne nur nochmal den Bernd Zimmer hören, weil das eigentlich auch eine interessante Geschichte ist, über deine Weggefährten, wie ihr euch in Seilschaften vorangebracht habt und wie es dann aber auch dazu gekommen ist, dass es zerbrach. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist jetzt alles nicht so emotional, sondern mit Empathie gefüllt, sondern es ging eher darum, dass wir als...
Alles im Bereich der Kultur sozusagen.
Genau, im Kulturbereich
ist es nicht so gefährlich.
Genau, genau. Und wir haben uns damals zu einer Gemeinschaft zusammengetan, muss ich vorstellen, 1976, 77 Berlin, da gab es keine Galerien und gar nichts und wir hatten eine gute, sagen wir, Idee, wie man die Malerei vorantreiben kann, mit relativ abstrakten malerischen Mitteln, wollten wir gegenständlich malen und eigentlich das malen, was uns direkt was angeht oder Geschichten erzählen, die zu der Zeit nicht erzählt wurden. Das war die Zeit von Beuys, Graupner und abstrakter oder Kunst oder die ersten Anfänge von Videokunst. Und wir hatten uns vorgestellt mit diesen großen Bildern und haben gemalt, hatten eine eigene Galerie oder eigene Räume uns gemietet in Kreuzberg, Galerie am Moritzplatz, und haben da große Ausstellungen gemacht. Meine Kameraden Salome, der hat sich damals stark für die Homosexualität eingesetzt. Das waren eigentlich richtig politische Bilder, obwohl es heute eigentlich als schöne Bilder, aber es sind sehr politische Bilder, sehr aufregende Bilder. Ich habe mich damals schon für die Natur eingesetzt und habe im deutschen Herbst 1977 ein Riesenbild gemalt. Es war 3x10 Meter, das war mein Coming Out als Maler. Ein Riesenbild gemalt und als Autodidakt auch noch, habe mir das herausgenommen, so ein Riesenbild zu malen. Und das war eigentlich gemeinschaftlich so ein Durchbruch, dass wir zu dieser Malerei gekommen sind, die eben stark Emotion geladen war, stark farbig war und mit blau, rot, gelb auskam und ein bisschen schwarz und weiß. Haben das irgendwie mehr oder weniger nie über den Erfolg nachgedacht, sondern haben das vorangetrieben und gerieten dann in eine Ausstellung, die war 1980 im Haus am Waldsee, die hieß Heftige Malerei, eben nicht Junge Wilde, wir haben damals gesagt Heftige Malerei, weil das beinhaltet viel mehr als ein historischer Begriff von wilder Malerei, haben wir als heftige Maler bezeichnet. Und die Ausstellung, die wurde in der Lokalpresse, wurde die gelobt oder besser auch ein bisschen niedergemacht, die jungen Nichtskönner und was die einem da so hinschmieren, und das wäre eigentlich eine Frechheit. Und in den letzten Stunden dieser Ausstellung kam der internationale Kunstmarkt und hat sich die Rosinen aus dieser Ausstellung herausgepickt. Man muss sich vorstellen, es war eine Art Museumsausstellung, ein viel kleineres Museum wie hier. Von jedem Künstler hingen fünf oder sechs Bilder, und der internationale Kunstmarkt, wirklich international, es waren Schweizer, und so, die kamen, haben die Bilder rausgepickt und den Künstlern Bündel von Geld auf den Tisch gelegt. Und das ist genau die Geschichte von den Dritten, die dann hinzukommen. Also in dem Fall war das Dritte auch das Geld und auch Leute, die dadurch, dass sie das Geld bezahlt haben, auch einen Anspruch auf die Künstler, sagen wir, formuliert haben. Dadurch geriet diese Gruppe, so ein halbes Jahr hat die vor sich hingelebt, und dann war die eigentlich zerbrochen, weil die, die das Geld hingelegt haben, auch bestimmt haben, wo es eigentlich weitergeht. Und nicht wer wir. Wir hätten eigentlich ein Syndikat bilden sollen, das wäre das richtige Politische gewesen, aber dazu ist die menschliche Kraft eben auch manchmal sehr schwach, wenn das Geld auf den Tisch kommt, und daran ist es zerbrochen. Und das ist eigentlich wie so eine kleine Ehe gewesen, die wir zu viert geführt haben. Besser waren auch noch andere Künstler dabei, teilweise haben fotografiert oder teilweise haben die auch Videokunst gemacht, aber wir vier waren dann die, die dann rausgepickt wurden und international vermarktet wurden. Und dann hat es 1986, 87 den Daumen nach unten ging, dann ging das eben auch wieder in die Gegenrichtung. Aber so eine Gemeinschaft ist eigentlich was wahnsinnig Schönes, wenn es eigentlich um die Sache geht. In dem Moment, wo bei uns eben der Dritte war eben das Geld, oder der dazu kam, oder der fünfte Partner war das Geld, dadurch ist es eben auch zerbrochen. Ja? Und an einfach menschlichen Unzulänglichkeiten, das ist auch gar nichts Böses, es ist so. Das ist
also interessant, ist ein Problem. Dass das so eine Parallelerfahrung ist. Sie haben ja auch gesagt, na, also wenn die Bergsteigerei zu Ende war und es dann sozusagen
Auswertung,
medial ja, reflektiert wurde,
ja,
dann war es oft zu Ende. Und jetzt würde ich sagen, MMM und MMF, also Messner Mountain Museum und Messner Mountain Foundation, vielleicht erzählen Sie einfach.
Also ich habe vor 20 Jahren angefangen, ja, Buchheim war ein bisschen schneller, war ja auch etwas älter als ich.
Also er hat von Anfang 70er Jahre bis 2001 gebraucht. Also.
Er hat 30 Jahre lang kämpfen müssen, also ich nicht so lang. Also ich habe vor 20 Jahren angefangen zu überlegen, wie ich mein Erbe einbringe, vor allem mein Know-how, was ich habe, Berge betreffend, meine Erfahrungen, die Kontakte, die ich weltweit habe. Später habe ich dann angefangen, eben nicht mehr Bergsteiger als meine Partner oder auch Freunde zu haben, sondern Künstler, Schriftsteller, auch Maler, mit denen ich bei der Museumsarbeit gearbeitet habe. Ich wollte unbedingt irgendwie etwas schaffen. Vielleicht habe ich auch eine Anregung von Günter Lothar Buchheim gekriegt, der da in Privatissimo versucht hat, eine museale Geschichte zu machen. Und ich habe dann angefangen und hatte auch am Beginn Schwierigkeiten, dass mir niemand ein Haus geben wollte, um eine Ausstellung zu machen zum Thema Berg. Dann habe ich in Juval, meiner eigenen Burg in Südtirol, eine Ausstellung gemacht von einem Freund von mir, der Bergbilder im Himalaya gemalt hat. Das ging ganz interessant, funktionierte gut. Und dann habe ich die Burg so weit umgestaltet, dass sie museal besichtigt werden kann mit mehreren Sachen, die ich hatte. Noch keine fixe Sammlung. Und das funktionierte so gut, innerhalb von 3 Jahren habe ich gelernt, dass man eine Toilette braucht, dass man Leute braucht, die putzen, dass man einen Eingang und einen Ausgang braucht, dass man einen Parcours braucht und vieles andere mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt nachdem das Einfache funktioniert, möchte ich richtig ein Bergmuseum machen. Und dann habe ich mich entschieden, in Bozen mich zu bemühen, Schloss Sigmundskron zu kriegen. Das ist die größte Burganlage von Südtirol. Seit 500 Jahren war es dem Verfall preisgegeben. Niemand wusste etwas damit anzufangen. Und als die Landesregierung diese Burg von einem Privaten erworben hatte, habe ich mich bei der Landesregierung vorstellig gemacht und gesagt, ich würde da drinnen gern eine Bergausstellung machen, wenn man mir die Burg saniert zur Verfügung stellt. Dann kam es zu einem 5-jährigen Streit und man hat sich am Ende entschieden, es wird eine europaweite Ausschreibung gemacht. Und diese Ausschreibung entscheidet dann, wer diese Burg bespielen darf oder nutzen darf. Und weil ich in diesen 5 Jahren mich schon als Verlierer sah, dass ich da keine Chance habe, weil die Gegner waren viel mehr als die Befürworter in Südtirol, die Gegner, die gerade nicht wollten, dass ich das mache, habe ich angefangen, meine Uridee von einem Museum in Sigmundskron zu zerschlagen in 5 Häuser. Ich habe mir dann gesagt, okay, ich mache dann 5 kleine Museen, da tue ich auch alle meine Sachen rein. Ein Museum zum Thema Fels, eines zum Thema Eis, eines zum Thema Bergvölker, eines zum Thema Heilige Berge, da wollte ich immer schon meine eigene Burg nehmen, und eines zum Thema traditioneller Alpinismus. Dann gab es bei dieser Ausschreibung am Ende niemand anderen, der mitgemacht hat als ich, weil bei diese Ausschreibung begann mit dem Satz, wer diese Ausschreibung gewinnt, übernimmt eine Verpflichtung und kein Recht, übernimmt die Verpflichtung, dieses Haus mit eigenen Mitteln zu füllen, mit einem Thema museal aufgearbeitet, das in Südtirol nicht behandelt ist, das wäre das Bergsteigen gewesen, und es ohne Subventionen 30 Jahre lang zu betreiben. Und das wollte niemand machen, das war offensichtlich wirtschaftlich nicht schlau, ich habe es trotzdem gemacht, habe das dann gewonnen, und weil ich inzwischen schon angefangen hatte und einen Satellit schon fertig hatte, habe ich gesagt, zwar langsam, so Stufe für Stufe, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen, ich mache das Zentrum und um das Zentrum herum 5 Satelliten. Und wenn eine Synergie entsteht zwischen den Satelliten und dem Haupthaus, werde ich es überleben, wirtschaftlich. Wenn nicht, wie mir Fachleute gesagt haben, wenn nicht, gehe ich unter. Und es ist das richtige Konzept gewesen. Heute leben wir davon, dass Leute ein kleines Museum anschauen, begeistert sind und dann sagen, ich schaue ich das nächste an. Und wenn jemand 2 gesehen hat, schaut er alle an. Es sind immer andere Architekten, immer andere Lagen. Die Häuser sind immer dort hingestellt, wo die Landschaft draußen das Thema innen trägt. Das ist das Wichtigste, was ich erreicht habe. Und das ist zentral verwaltet, ist natürlich ein bisschen komplex. Es braucht 5-mal, 6-mal ein Ticketing. Und wir kommen über die Runden und ich habe eine riesige Freude, dieses Museum zu erdenken, Schritt für Schritt umzusetzen, hat mir gleich viel Spaß gemacht, wie alle 14.800er besteigen. Hat mir auch viel Sorgen gemacht, viele weiße Haare, viel Ärger, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Genugtuung gegeben und Zufriedenheit gegeben. Und das Ganze sehe ich als Prozess. Wir sind kein Kunstmuseum, obwohl es Museum heißt. Wir sind ein Begegnungsraum zum Thema Berg. Und ich löse meine Probleme, indem ich einfach Geschichten erzähle. Und dafür brauche ich gute Künstler, starke Künstler, die mir sozusagen eine Hilfestellung geben, die mir die Bilder geben. Ich brauche alle Berge der Welt im Idealfall, alle Berge der Welt, geografisch gesehen. Ich brauche alle Phasen der Malerei, aus China auch zum Beispiel. Die haben ganz eine andere Malerei, oder in Bali malt man die Berge völlig anders als bei uns. Und in Australien dann, die Aborigines malen die Berge wieder anders, also den Ayers Rock zum Beispiel. Und da nehme ich aus allen Kulturen, soweit ich herumkomme, Bilder, Reliquien, soweit ich welche finde, und eben Aussagen und erzähle Geschichten. Ganz rudimentär und vor allem auf einer emotionalen Ebene. Und meine Gäste, meine Kunden, meine Kunstfreunde, die kommen da rein, schauen sich das an, gehen wieder raus. Und ich glaube, dass wir klar gemacht haben, dass der Alpinismus eine kulturelle Erscheinung aus Europa ist. Es ist eine kulturelle Erscheinung, wie wir uns den Bergen genähert haben, was um die Berge herum entstanden ist. Und wenn wir denken, dass einige der wichtigsten Maler des letzten Jahrhunderts, von Hodler bis Zimmer, sich mit dem Berg auseinandergesetzt haben, da heißt das, dass auch die Künstler sich bemüht haben, zu verstehen oder wiederzugeben, was ein Berg ist. Sie müssen ihn gar nicht verstehen, sie müssen nur sozusagen emotional die Brücke schlagen zum Menschen, der das dann anschaut. Und zu den Bergvölkern, weil ich so viel bei den Bergvölkern war, also ich war ja mit den Sherpas unterwegs, mit Tibetern und mit all den verschiedenen Religionen, mit Muslimen und mit Buddhisten und mit Hinduisten und mit Lamaisten, bin ich erstens ein Mensch geworden, der sagt, alle Religionen sind mir gleich wertvoll. Ich respektiere sie alle. Allerdings bin ich der Meinung, alle Religionen sind menschengemacht und nicht gottgemacht. Alle Götter, die wir kennen, die griechischen wie die ägyptischen und die hinduistischen Götter, sind alle von Menschen erfunden worden. Großartige Fantasie.
Was sagt der Religionswissenschaftler dazu?
Zwei woanders. Vielleicht, ich mache nur noch die Stiftung fertig. Ich habe dann zu den Bergvölkern eine Stiftung gemacht und helfe natürlich nur in ganz kleinem Rahmen mit dieser Stiftung Bergvölkern weltweit. Zum Beispiel jetzt nach dem Erdbeben. Wir sind gerade dabei, Studienplätze für nepalesische Ärzte zu finanzieren. Wir sind dabei, ein kleines Museum in Solukhumbu in Nepal zu finanzieren. Wir haben mehrere Schulen in Pakistan gebaut. Wir haben Einheimische am Nanga Baba das Leben gerettet. Also will ich den Bergvölkern so nach meinen Fähigkeiten, nach meinen Möglichkeiten etwas zurückgeben. Und es kommen natürlich sehr viel mehr Anfragen, als wir befrieden können. Aber Schrittchen für Schrittchen mache ich das. Bei der Stiftung bin ich der Meinung, dass ich sie ist eine Stiftung nach bayerischem Recht, dass ich sie mit 75 aufgebe, die will ich den Kindern nicht überantworten, die haben das nicht selber entschieden, das habe ich entschieden, ich kann das machen. Während ich die Museale, die MMM, also die Stiftung heißt MMF, Messner Mountain Foundation, MMM, Messner Mountain Museum, das ist eine größere Tochter, nicht nur gewillt, sondern begeistert zu übernehmen, die wird dem Museum eine neue Dimension geben, die wird es kreativ halten und ich werde mich langsam ganz zurückziehen, natürlich im Notfall die Hand drauf halten, wenn es irgendwo finanziell nicht reicht einmal. Aber das, glaube ich, wird uns gelingen. Und dann wird das weitererzählt. Wie lang das möglich ist, weiterzuerzählen, das werden wir sehen. Aber ich selber bin absolut zufrieden. Ich bin nur ein Macher, ein Gestalter, da bin ich den Künstlern ähnlich. Und wenn es fertig ist, das Verwalten der Sache, das ist nicht meins. Dann fange ich was Neues an.
Ja, Bernd Zimmer, Reinhold Messner, rechnerisch sind es noch 6 Jahre, dass die Foundation...
4 Jahre.
4 Jahre.
Ja, ich bin 71.
Ich habe eine Mathematikschwäche. also wir haben uns überlegt, dass wir mit den Buchverkäufen, die wir heute machen, eben auch die Stiftung mit unterstützen wollen. Und Sie können das Ihre dazu tun, wenn Sie diese Bücher kaufen. Und Sie haben heute natürlich die einmalige Chance von Bernd Zimmer und von Reinhold Messner, sich diese Bücher auch signieren zu lassen. Also wir haben hier extra so Packen aufgebaut und es stehen auch Signiertische zur Verfügung. Also wir freuen uns, wenn Sie zusammenfinden.